Hallo und herzlich willkommen zu Auch Interessant. Mein Name ist Ali Heckeleif und heute mit dabei ist Juliane Bergmann. Hallo.
Hi Ali. Hi.
Wir haben uns kennengelernt, als du vor einigen Wochen eine E-Mail schriebst mit der Frage, ob ich nicht mal etwas beurteilen könnte, da ich Dinge mit Computern mache und Sendungen über Kunst und du in einem Kunstformat eine Computerfrage hattest, beziehungsweise eine Frage auf Plausibilität. Was es damit auf sich hat, das wird sich irgendwann in der Zukunft zeigen, aber dadurch haben wir uns kennengelernt und
ja.
Zufälligerweise kannte ich schon Dinge, die du tust. Du bist Kulturjournalistin beim NDR und eine Sendung aus deiner Co-Produktion über die Himmelsscheibe von Nebra hatte ich schon mal gehört, in Vorbereitung auf meine Sendung über die Himmelsscheibe von Nebra. Um den Leuten kurz vorzustellen, wer du bist, wie würdest du dich selbst beschreiben? Bist du Journalistin? Bist du Hörfunkjournalistin? Wie beschreibst du dich selbst?
Ja, also genau, ich würde sagen, ich bin Radiojournalistin, also ich im Prinzip schon mein halbes Leben lang, mehr oder weniger, bin ich Radiofrau und mit kleinen Ausflügen zu anfänglich Zeitungsjournalismus, als ich noch so Schülerin war, habe ich gedacht, also Journalismus ist mir schon mal klar, dass ich das will, aber mir war nicht klar, was es da für ein Riesenspektrum an Möglichkeiten gibt und für welche Medien man so arbeiten kann. Und dann habe ich aber ein erstes Radiopraktikum gemacht mit 17. Und da war es dann eigentlich sofort klar, weil ich finde, für mich ist nicht nur wichtig, Journalismus zu machen, das ist die eine Hälfte der Geschichte, aber ich finde, zu arbeiten mit der Stimme und auch auditiv alles, was man so schafft, wahrzunehmen und zu kreieren und so kleine Hörkunstwerke zu erschaffen, das war irgendwie immer mein Traum. Ich wusste am Anfang nicht so richtig, wo man das umsetzen kann und bin aber dann seit jetzt inzwischen schon 12 Jahren bei NDR Kultur und kann das da umsetzen in unterschiedlichsten Formen. Und ja, genau, Journalismus, ne, ich kann, das ist keine geschützte Berufsbezeichnung, das heißt, jeder kann sich so nennen. Ich habe Journalistik studiert, aber trotzdem habe ich diesen ungeschützten Titel. Ich lege aber sehr viel Wert darauf, dass ich das fürs Radio mache und dass die Stimme, die ist für mich nicht unwichtig. Also für mich ist, ich habe irgendwann gemerkt, dass da eben auch was von mir mit reinkommen kann, wenn ich meine Geschichten erzähle und die mit meiner Stimme präsentiere oder mit dem, was ich schneide und schaffe. Manchmal ist ja auch nicht mal meine Stimme zu hören, sondern nur das, was ich geschrieben, getextet oder gebaut, gebastelt, geschnitten habe, dass da auch ich ein ganz kleines bisschen eine Rolle spielen kann. Und das ist mir ganz wichtig und das ist irgendwie so eine Mischung, die mich beschreibt, ja.
Zum Thema ungeschützte Titel und Begriffe. Ich habe eine Visitenkarte voll mit ungeschützten Begriffen. Also wenn du fragen hast, ich bin Detektiv, Tierheilpraktiker, Coach, Berater und Agent. Also
ja, aber Journalist bist du ja auch. Also
das ist
Prinzip,
so die Frage.
Ich meine, dein Format auch interessant ist ja die Grundidee des Journalismus, ja. Also du gehst durch die Welt. Ich habe dich jetzt in den letzten Wochen erlebt als wahnsinnig neugierigen Menschen und die Lizenz zum immer Fragen stellen, die diesen Beruf ausmacht, immer Fragen stellen dürfen. Deswegen ist es für mich auch jetzt ganz schwer, diejenige zu sein, die befragt wird und dieser Rollentausch, mit dem muss ich mich ja erstmal so ein bisschen anfreunden und auch dieser Kontrollverlust und auch die Frage, habe ich überhaupt was zu erzählen? Aber mal schauen, Ali.
Erstmal danke für die Blumen, aber bei mir war Hörfunk, ich bin Hörfunk-Ultra, seit ich denken kann. Also ich hatte sehr jung Kassetten und Hörbücher von so einem Media Tower, der auch Schallplatten abspielen konnte. Und dann habe ich irgendwann da das Radio für mich entdeckt. Und anfangs war das so das für Kinder optimierte Radio. Und relativ schnell stellt man dann fest, wenn ich abends, nachts wach liege und ich kann nicht schlafen, dann senden die da ja immer noch was. Und da kann man immer wieder reinhören. Und so habe ich relativ jung halt das, was so nachts im Radio gesendet wurde, gehört. Habe gemerkt, dass so dieses Wiederholen von den Reportagen vom Deutschlandfunk, das war für mich wirklich eine interessante Form, die Welt zu erfahren. Einerseits mit Leuten, die dann mit einem Mikrofon irgendwo rumlaufen an den entlegensten Orten und Geräusche von da mitbringen. Und andererseits der Umstand, dass da so viele Leute sind, die daran arbeiten, dass man etwas begreifen kann, indem man es hört. Jetzt war mein Zugang zum Hören immer offensichtlich. Ich kann nicht gut gucken, lesen strengt mich sehr schnell an. Schnell hören kann ich sehr gut. Aber ich glaube, das ist, also ich komme aus einer Nische, wo viele Sehbehinderte und Blinde alle unfassbare Hörbuch-Junkies und Hörfunk-Enthusiasten sind. Warst du als Kind auch komplett im Hörfunk oder bei den anderen Hörangeboten?
Also jetzt, wo du es gerade erzählst, also ich habe zum Beispiel, ich erinnere mich, es gibt so eine VHS-Videoaufnahme. Als Kind habe ich so einen sehr simplen Rekorder geschenkt bekommen mit so einem Mikro dran. Und ich habe schon mit meiner Barbie Radiosendungen aufgenommen. Also das, die Vorstellung davon, selber sowas zu kuratieren, so eine Stunde mit Musik und mit Gequatsche dazwischen, die hat mich schon sehr früh begleitet. Und auch dieses Kassettenhören tatsächlich auch. Also es gibt so eine Märchenreihe, die ich dann irgendwann auswendig konnte. Ja, also ich glaube, es ist auch eine gewisse Gehirnwindung, die da irgendwie spezieller ist als, also ich mir macht auch, wenn ich die Tagesschau sehe oder so, dann, die gibt's ja auch im Radio einfach als kompletten Stream, und da fällt es mir leichter manchmal nur zu hören, die Hörvariante wahrzunehmen, weil ich dann irgendwie, ich glaube, da ist dann irgendwie mehr Platz frei, um noch selbst zu reflektieren. Ich weiß nicht, ja.
Ja, ich merke auch immer bei der Tagesschau ganz speziell, aber auch beim Heute-Journal, ich bin immer wahnsinnig abgelenkt durch die Bilder, die sie einblenden, vor allem, wenn die Bilder nicht gut passen. Also
das kommt ja noch hinzu, ja.
Oder wenn man das Gefühl hat, aber das Bild habe ich doch schon mal gesehen, und dann fragt sich das Gehirn, aber wo habe ich dieses Bild gesehen? Und ja, also ich verstehe das mit der anderen Aufmerksamkeit, die man beim Hörfunk hat. Und wie war dein Einstieg in den Journalismus? Du sagst, du hast das studiert, du hast das schon jung gemacht. War dir klar, du möchtest Texte schreiben und die werden dann vertont, oder war dir auch klar, du möchtest dich mit deiner Stimme verwirklichen?
Na, also ganz zuallererst muss ich sagen, ne, es gab dieses Radiopraktikum, das war irgendwie so eine Initialzündung. Und dann war ich nämlich, und das ist auch sehr, ich weiß nicht, beispielhaft für diesen Berufsweg. Ich war bei so einer Berufsmesse, als ich noch zur Schule ging, und da hat tatsächlich Radio Fritz einen Stand gehabt. Und da bin ich hingegangen und habe dann gedacht, ich erzähle denen jetzt, dass ich da Bock habe, irgendwie ins Radio zu kommen, und dass da irgendwie in mir was brennt und ein Glimmen entstanden ist. Und die haben gesagt, ja, also das ist total schwer, das schafft eh keiner und so. Und wir sind halt sozusagen die Glücklichen, die es hingekriegt haben. Und ansonsten machen wir dir da keine großen Hoffnungen. Und ich war wirklich voll desillusioniert und habe gedacht, puh, okay, also meine Grundhaltung war dann, okay, das klappt wahrscheinlich eh nicht, wenn die das schon sagen. Ich habe nämlich damals diese Nachtsendung Blue Moon immer gehört, diese Sendung, wo die gequatscht haben und einfach sich erzählt haben, was sie in ihrem Leben bewegt, und auf so ganz lässige, unterschwellige, niedrigschwellige Art, ich sag mal, Jugendthemen beschnackt haben, und dachte, ja, okay, Radio Fritz ist cool, aber wenn die mir gar keine Hoffnung machen, dann ist das wahrscheinlich kein guter Traum. Und dann hab das mich aber nicht losgelassen. Dann habe ich irgendwie erstmal Journalistik studiert und da noch gedacht, naja, dann schreibe ich halt. Und immer mehr gemerkt, dass es natürlich möglich ist und dass vielleicht auch ich einfach nur da zwei erwischt habe an einem schlechten Tag oder an einem Tag, wo sie selber gedacht haben, ob sie ihren Job noch lange haben, und gedacht haben, sie machen mal lieber nicht irgendwelchen Nachwuchsleuten Hoffnung, was natürlich eine unfassbar schlechte Grundvoraussetzung ist, um man auf einer Berufsmesse für den Job Werbung zu machen. Aber ja, ich hab auf jeden Fall erlebt, dass es ein Berufsfeld ist, in dem man wenig von den Leuten, die es selbst machen und von den Leuten, die, ich sag mal, in meinem Familie- und Freundeskreis, da denken alle, was hast du denn für ein Hirngespinst? Wieso denn Radio? Und du fragtest, ob es mir klar war, dass ich möchte, dass meine Stimme auftaucht. Ich glaube insgeheim, ja, ich glaube, insgeheim wollte ich, dass meine Stimme dabei ist. Aber ich habe mich nicht getraut, das zu denken. Und dann ist aber mit den Jahren da so ein Bewusstsein für gekommen, dass ich mir das auch wünschen darf. Und dass es, sobald ich, also ich erinnere mich zum Beispiel mal an ein Praktikum, das ich gemacht habe während des Studiums. Monatlang habe ich bei einem Sender, ich sag jetzt nicht, welcher es war, habe ich gearbeitet und so fleißiges Bienchen alles weggeschafft und so und bin irgendwie rausgegangen, 1000 Umfragen und was man dann halt so macht und immer so Material reingeschleppt. Und weil ich wahrscheinlich jemand bin, dem man erstmal nicht so viel, dem man so ein bisschen unterschätzt, weil sie so nett und freundlich und zurückhaltend ist und immer höflich, habe ich da halt nie vors Mikro gedurft. Und dann an meinem letzten Tag fiel jemand bei den Nachrichten aus und dann habe ich da die Nachrichten gemacht und dann haben die gesagt, ach Juli, hättest du mal gesagt, das klingt ja voll geil. So, also es war so, dass sobald ein Mikro da ist und ich da dran gehe, sind die Leute dann immer überrascht und auch so, und dann, ich weiß nicht, im Prinzip ist es bis heute noch so, aber ich habe gelernt, es zu meiner Stärke zu machen. Also, dass ich zum Beispiel, wenn ich so einstündige Langformate mit Gästen aus dem Literatur- und Kulturbereich, die ihre Musik mitbringen und wir sprechen dann über deren Werk und Leben. Und ganz oft ist es so, ich begrüßt die vorne am Tor. Wir gehen dann beim NDR von der Pforte zum Studio und dann geht das Mikro an. Und ich merke immer diesen ersten Moment, wenn das rote Lämpchen angeht und die Leute dann, ach so. die dachten halt die ganze Zeit vorher, ach so, dieses quirlige Ding, aha, ist sie die Praktikantin hier oder und dann geht's los und dann, ich versuche jetzt hier gerade bei dir jetzt echt so, ich sag mal, alle Kontrolle und alle Steifheit fallen zu lassen und mir zu sagen, ich quatsche jetzt einfach mit dir, wie ich mit dir am Küchentisch reden würde, aber im Radiokontext sind Leute dann über diese Professionalität dann oft überrascht und auch über die Art des Sprechens. Und das ist aber inzwischen amüsiere ich mich auch darüber. So.
Um mal ein paar Dinge aufzugreifen. Den Blue Moon, den du erwähnt hattest, ich hatte Holger Klein ja hier auch schon mal als Gast. Ja. Und das ist ja auch nochmal eine sehr andere Form von Radio gewesen damals. Also ich glaube, die meisten Leute, wenn du sagst, du sprichst im Radio, dann glauben die, dass du das machst wie, hallo Juliane, was für ein schönes Wetter heute. Alle da draußen vorsichtig fahren, auf der Art, stehen so und so viele Kilometer Stau. Und jetzt, das haben uns die Nutzer auf Social Media geschrieben. Also es gibt so eine Radiofröhlichkeit, bei der ich mir immer denke, da ist bolivianisches Marschierpulver mit dabei. Aber also du weißt sofort, was ich meine. Und dann gibt es halt die Seriösen mit den Nachrichten, dann Bonn, Kanzler hat verlautbart, also so mit einer Schwere und einer Gravitas. Und das Radio dazwischen, etwas anderes, hat diesen möglichen Raum für Reportagen, auch für eine Kulturpraxis, die ich ja zunehmend vermisse, das mehrteilige Radiohörspiel. Das gab es früher mehr in meiner Wahrnehmung. Die ganze Bandbreite, die man noch sprechend im Radio so vermitteln kann, diese ganze Bandbreite, die das Radio ja auch abbildet mit den verschiedenen Hörfunkangeboten, die wandern ja in letzter Zeit zunehmend mehr in Podcast-Format. Also ich würde sagen, so seit 10 Jahren werden von den großen Medienhäusern die Podcast-Feeds bespielt, aber mittlerweile gibt es ja auch mehr und mehr explizit Dinge, die direkt für den Podcast produziert werden. Ich möchte an der Stelle übrigens nochmal sagen, hallo ARD, ihr habt zweimal meine Bewerbung abgelehnt, irgendwann werde ich auch aufhören, mich zu bewerben. Und du machst ja neben diesen Reportagen auch...
Ali, ich möchte sagen, ich habe das nicht entschieden.
ja.
Also wenn du dich mir vorgestellt hättest.
Ja, Also, wenn du irgendwann mal Intendantin wirst, vergiss mich nicht.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Die Podcast-Angebote werden ja immer umfassender und ihr macht ja Dinge, die in erster Linie mittlerweile auch als Podcast produziert werden. Oder ist Kunstverbrechen immer noch eine normale Reportage?
Nee, genau. Es gibt zunehmend Formate, die wirklich gezielt fürs Podcasten produziert werden und dann linear auch ausgespielt werden. Weil wir den Sender eben auch mit schönen Inhalten haben wollen. Aber es gibt verstärkt, früher war es so, dass es manchmal Sachen gab, die auch, wir sagen dann, verpodcastet wurden, die eben ursprünglich in der ersten Idee fürs Radio gedacht waren und dann auch ausgespielt wurden als Podcast. Und es ist auch erstaunlich, dass es da so manche Formate gibt, die da einfach gut genutzt werden als Podcast. Mhm. Aber genau, also die ARD versucht schon und ist da sehr dran, diesen Podcast-Markt auch immer mehr drauf zu hüpfen und zu schauen, okay, was, weil natürlich, ne, ich meine, wir müssen, es gibt so viele krasse Podcaster draußen, die Leute auch viele einfach hobbymäßig und unentgeltlich machen und so gut. Und da muss man mitziehen und schauen, dass man den Anschluss nicht verliert, finde ich auch.
Das ist so eine der Sachen, wo ich immer ein bisschen, also ich habe da Gesprächsbedarf, da ist vielleicht ein Intendant tatsächlich die bessere Person als du, um drüber zu reden, weil ich
genau, Ali, ne, meine Beschäftigungsverhältnis ist natürlich, ich bin feste Freie, das heißt, ich bin diejenige, die Dinge ausführt, die, ich weiß nicht, ich will ja jetzt gar nicht reingrätschen in dein Konzept der Dramaturgie, aber
alles gut.
Ich treffe dann, ne, ich bin, was so Entscheidungen angeht, ich treffe keine Entscheidung. Ich bin in Teams, in denen ich teilweise redaktionell sehr viel mitverantworten kann und das ist super cool. Und ich auch gestalten kann. Und bei meinen eigenen Sachen kann ich inzwischen sehr viel gestalten. Wenn ich die anbiete, habe ich da ziemlich freie Hand. Aber so, ich sag mal, großstrategische Entscheidungen, da habe ich auch manchmal Fragen.
Die Podcast-Strategie der ARD ist nicht von dir alleine.
Nicht ganz.
Ja, also um das direkt hier zuzumachen, wie gesagt, da wäre ein Intendant irgendwann mal ein besserer Gesprächspartner. Ich bin immer ein bisschen irritiert, dass auf den eigentlich privatwirtschaftlichen Plattformen und auf dem freien Markt wir kostenfrei und privat Content erstellen, dann in der Konkurrenz diesen riesigen Medienapparat der Öffentlich-Rechtlichen haben. Und wenn man sich die Podcast-Charts anschaut, dann bin ich einerseits froh, wenn Qualitätsproduktionen viel gehört werden. Und andererseits denke ich mir, es ist schon ein bisschen verrückt, dass 20-30% der Charts halt immer öffentlich-rechtliche Produktionen sind, die einfach aus einer ganz anderen Finanzierungslage das machen können, in einem Umfeld, das man als Hobby und Nebenberuf überhaupt nicht leisten könnte. Aber wo du gerade darüber sprachst, dass es Dinge gibt, die ihr fürs Radio macht und dann verpodcastet und ja mittlerweile auch andersrum Dinge, die vermutlich als Podcast geplant werden. Ist deine persönliche Ansprechhaltung eine andere geworden zwischen das geht auf Antenne oder das geht jetzt erstmal in die Aufnahme und wird nochmal geschnitten?
Total, ja. Also ich habe gelernt, also ich habe den Literaturpodcast Land in Sicht ein paar Jahre moderiert. Das ist ein Format gewesen, das wir beim NDR, bei NDR Kultur gesendet haben und eben als Podcast ursprünglich in der Ursprungsidee eben auch als Podcast gedacht war. Dieser Podcast, der ist ein Literaturformat, bei dem wir immer aus der Literaturredaktion von NDR Kultur im Wechsel mit Lisa Kreisler, der Schriftstellerin aus dem niedersächsischen Pole, uns getroffen haben auf ihrem, sie hat so einen Resthof, auf dem sie lebt mit ihrem Mann, der ist Künstler und Bäcker und die leben da und da haben wir auf diesem Hof, einem Bauernhof mit Hühnern und Schafen und viel Weite und viel Horizont und Stroh und so weiter, da haben wir Literatur besprochen. Und als ich dieses, das war nach Corona, als ich dieses Format angefangen habe zu moderieren und wirklich zum ersten Mal wirklich Podcast gelebt habe, war das wirklich so eine totale Befreiung, weil es hieß, okay, sei jetzt einfach mal du selbst. Und ich bin auch ich selbst, wenn ich Radio mache, weil ich mag auch diese unterschiedlichen Rollen und diese unterschiedlichen Ansprechhaltungen. Also ich finde auch total geil, mal Nachrichten zu machen und dann so dieses, ne, so mit Juliane Bergmann und diesen Themen. So, ich finde das auch schon ganz geil, aber ich finde die Varianz ist, glaube ich, der Schlüssel für mich, für mein persönliches Wohlbefinden. Und tatsächlich die Haltung beim Podcast, die, dass man ganz aufrichtig sein darf und vielleicht auch, ich habe mir immer so gedacht, persönlich zu werden, ohne zu privat zu werden. Das ist so für mich der Schlüssel geworden. Das war ein ganz cooles Erlebnis und das mag ich seitdem auch sehr gerne. Das hat manchmal dazu geführt, dass ich mich auch erstmal finden musste, wie viel erzähle ich denn von mir? Weil, ja, also wir haben zum Beispiel mal eine Folge gemacht über Bücher, über Heimat. Und da ist es dann auch so gewesen, wir haben von Manja Prekels, als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, besprochen. Und da geht es eben um die aufkeimenden Rechten in Brandenburg, also der aufkeimende Rechtsextremismus. Und da kam ich nicht drum rum, über meine Heimat zu sprechen, die Mecklenburg-Vorpommern und Parchim ist, und davon zu reden, was das für mich bedeutet. In Parchim ist es einfach so, dass ich bin ein bisschen geschockt, wie sich die Stadt verändert und die Politik dort. Und ich meine, man kennt es ja, ja. Mecklenburg-Vorpommern ist eben einfach ein Bundesland.
Ja, MV, Land zu leben.
Genau. Ja, genau. Und da habe ich dann auch vorher gut überlegt, wie weit gehe ich, wie viel erzähle ich. Also da habe ich erzählt, dass Freunde von mir heute ja im Stadtrat für die AfD sitzen und ich wirklich, also ehemalige Freunde von mir, mit denen ich seit 20 Jahren nichts mehr zu tun habe und jetzt weiß ich aus Gründen. Und das sind so Sachen, die ich, glaube ich, im Radio vorher nicht so einfach erzählt hätte, wo ich aber jetzt auch geschnallt habe, dass eine gewisse authentische Darstellung meiner selbst auch im Radio völlig, völlig angebracht und okay ist und ich es ja in der Hand habe, wie viel ich erzähle. Und das war schon gut für mich, da nochmal andere Wege zu gehen und im Podcast so ein lustvolles Ich, das Verhältnis zum Ich zu entdecken, ja. Das war cool.
Wo du Heimat erwähntest, es gibt von Jürgen Diebeke, dem Moderator vom Philosophischen Radio bei WDR 5, ein sehr gutes Buch zum Thema Heimat, 7 Heringe, werde ich hier verlinken, wo er darüber redet, wie er sich erst sehr spät die Frage stellt, was heißt eigentlich Heimat und Zuhause sein? Und er sich dann auch lange mit seinem Vater unterhält, das ist ein großer Teil in dem Buch. Und sein Vater bricht es dann im ersten Moment auf die sehr simple Floskel runter, Heimat ist, wo die Kinder aufwachsen. Und dann geht er aber mehr und mehr da rein und sagt, ja, aber wie ist das denn? Und wenn die Kinder woanders aufwachsen, ist dann meine Heimat geteilt oder habe ich vielleicht gar keine Heimat? Und kann ich auch an dem Ort, in dem meine Kinder aufgewachsen sind, heimatlos bleiben und so weiter? Und da habe ich das erste Mal mitbekommen, wie jemand, den ich jahrelang gehört habe, als den Moderator des Philosophischen Radios bei WDR 5, dass der dann so persönliche Dinge über sein Leben erzählte, wo ich mir gedacht habe, das ist das, also zugegeben in Form eines Buchs, aber es war ein total interessanter Blick mal hinter die Kulissen, weil ich ihn sonst immer nur als die sonore, nachdenkliche Stimme aus dem Philosophischen Radio kannte und er da zwar gesagt hat, wenn etwas einen persönlichen Bezug zu ihm hatte, aber er ja nie als Persönlichkeit da war. Und wer das auch sehr beeindruckend macht, finde ich, ist der Jörg Thaddäus von WDR 2, der in seinem eigenen Podcast einen sehr polemischen Ton hat, bei dem ich mir oft denke, also als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, das heißt der zufällig so wie der Moderator oder ist es wirklich er? Also ja, Leute nehmen sich offensichtlich mehr Authentizität raus für die Podcasts und ich finde das grundsätzlich erstmal nicht schlecht, weil der Podcast ja etwas ist, wo ich aktiv ein- und ausschalte und mich dafür aktiver entscheide, während das Radio ja, obwohl ich aktiv den Sender auswähle, immer noch ein deutlich passiveres Medium ist und ich deswegen eine grundsätzliche Neutralität oder Personenunabhängigkeit im Gefunkten durchaus angemessener finde. Ich nehme an, dass, also zumindest ist nachvollziehbar.
Ja.
Um zu der Literatursendung zu kommen, du hast Journalismus studiert und machst eine Literatursendung. Ich hätte jetzt gedacht, dass man von Hause aus entweder Germanistik studiert oder irgendetwas mit Sprache, mit Literatur vielleicht selbst oder etwas mehr Textbezogenes. Ist das auch so etwas, wo du dann reingewachsen bist? Ich kenne Bilder von dir umgeben von sehr vielen Büchern. Also,
also ich habe im Nebenfach Germanistik studiert. Ich glaube, ich habe für mich erkannt, dass es wichtig ist, das Handwerk zu verstehen und sauber zu arbeiten als Journalistin, dass das für mich als Grundlage total essentiell war. Und trotzdem habe ich irgendwann, also ich meine Ausflüge in Nachrichtenwelten oder so, die waren kurz und klein und ich habe immer dann auch schnell gemerkt, dieser Kulturbereich, und das sind dann nicht nur Bücher, sondern es sind auch Projekte, die Menschen machen, die im, ich sag mal, Kulturbereich im weitesten Sinne, Popkultur, Theater, auch irgendwelche Sozialprojekte, Dinge, die Leute auf die Beine stellen, die etwas besser machen in unserer Zeit, dass das mich mehr interessiert und dass ich da auch mehr meine Stärken sehe als im harten, knallharten Nachrichtenjournalismus. Ich weiß ganz gut, was meine Stärken und was meine Schwächen sind. Ich sehe mich kein Politformat moderieren. Ich bin nicht für die kontroversen Diskussionen im Parteipolitischen, die ich verhandeln möchte. Das sind, glaube ich, nicht die Orte, an denen ich glaube, das ist eine Lose-Lose-Situation. Ich glaube, das sind nicht die Orte, an denen ich gut bin, sind aber auch nicht die Orte, auf die ich, wo ich hingehen möchte, sondern dieses, eigentlich ist es ja so, dass Kultur immer so ein, ja, okay, ist halt nice to have, aber ist es wirklich systemrelevant? Es gab ja gerade wieder diesen Kulturmonitor, also diese Untersuchung, wie wichtig ist den Leuten eigentlich Kultur? Und da ist wieder rausgekommen, dass Kultur den Leuten schon total wichtig ist. Und ich glaube auch, dass während der Corona-Zeit das den Leuten so ein bisschen aufgefallen ist, dass es uns auch zu Menschen macht und uns irgendwie Anker gibt und dieses vermeintlich Unnötige ist gar nicht so unnötig, ja, sondern sehr viel wichtiger auch für Geistesbildung und unser Demokratiedenken. Und selbst wenn es nicht in der Initialidee Demokratie als Überschrift hat, aber dass sich Vereine gründen, dass sich Projekte, dass Leute, neulich habe ich den Sebastian Gogolz, den Verleger vom Gogolz Verlag, in einem Interview erlebt bei uns, weil ich auch für Eat, Read, Sleep, den anderen Literaturpodcast, die Redaktion mache. Und der Sebastian Gogolz hat eben erzählt, dass der, also so kleine unabhängige Verlage, die sind ja wirtschaftlich wirklich, also das muss ja so ein Idealismus sein, dass du dich da reingibst und sagst, ich mach das jetzt, auch wenn es vielleicht, ich werde davon nicht reich und vielleicht ich werde von meinem Job auch nicht reich, habe aber auch gar nicht den Anspruch. Mein Anspruch ist der Idealismus. Also wirklich, ich habe da ganz schön viel Liebe für das, was ich tue. Und, ja, und das kann ich am meisten in diesem Kulturbereich. Und ich fand Journalistik zu studieren einen schlauen Anfang, auch wenn er nicht typisch ist. Ja.
Was natürlich die Frage aufwirft, was ist der typische Weg in die Kulturredaktion? Aber ich möchte hier nochmal kurz davor einhaken. In der Anthropologie wird Kultur definiert als alles, was Menschen machen. Und dementsprechend, also der Kulturbegriff ist ja bewusst ein sehr weiter und ich tue mich da immer ein bisschen schwer mit der Frage, ist Ihnen Kultur wichtig? Würde ich das erweitern und sagen, ist Ihnen wichtig, was Menschen so machen? Dann glaube ich, also du wirst Misanthropen finden, die sagen, nee, geh mir weg. Aber die meisten werden sagen, ja, natürlich ist es mir das. Und ich glaube, das mit dem Bericht über darstellende Kunst auch nochmal verbunden ist. Und ich habe hier ein Kunstformat mit dem Jonathan Schneider, wo wir über vor allem Contemporary Art, also moderne, gegenwärtige Kunst sprechen. Und da ist das Faszinierende nicht das Kunstwerk, sondern die Geschichte dahinter und der Perspektivwechsel. Und ich glaube, dass jemand, der ein Interesse daran hat, sich selbst weiterzuentwickeln, kann nicht leugnen, ein Interesse an den Perspektiven anderer zu haben. Denn wir aus uns selbst alleine sind gar nicht so interessant. Also es braucht schon den Input von außen. Und dementsprechend zu der Frage, ist ihnen Kultur wichtig? Ist ihnen wichtig, was die Leute um sie herum so machen? Ich glaube, die Antwort ist selbsterklärend und dementsprechend ist selbsterklärend, warum es Kulturjournalismus braucht. Und du hattest gerade gesagt, dein Weg über den Journalismus ist gar nicht so der übliche. Wie kommt man üblicherweise zur Kulturredaktion?
Also ganz oft sind es
der Nachwuchs vom Chef.
Ganz oft sind es Leute, die in dem, also zum Beispiel bei NDR Kultur gibt es ja eine sehr verhältnismäßig für einen Radiosender sehr, sehr große Musikredaktion. Und die Leute, die da arbeiten, sind alle, also historische Musikwissenschaften studiert oder so und sind alle eben auf das fachlich-inhaltliche. Du sagst bei mir, wenn ich mich mit Büchern befasse, hätte ich ja auch Germanistik studieren können, was ich im Nebenfach aber auch getan habe. Aber trotzdem ist, glaube ich, oft der Weg über das Fach, über das man berichtet. Also Politikjournalist ist oft von Haus aus Politikwissenschaften studiert oder so dieser Weg ist häufig der in diese Berufswelt führt. Für mich war das aber nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob ich unentschlossen war, was das Thema angeht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich fand wichtig zu lernen, wie funktioniert das eigentlich? Was sind die Regeln? Also zum Beispiel war es für mich ganz entscheidend, eine wichtige Erkenntnis aus dem Journalistikstudium, zu lernen, eine Meinung zu haben. Also richtig, richtig zu äußern, also eine Kritik zu üben. In der Schule war ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, also mein Mann ist Lehrer und wir unterhalten uns manchmal darüber, dass die Schüler oft so sagen, ja, also jeder soll das, wenn er sagt, ja, bezieht doch mal Stellung, dann sagen die immer, ja, jeder soll machen, was gut für ihn ist. Und das soll jeder selbst entscheiden. Und die mögen immer keine Meinung haben, weil sie in so einem, ich glaube, das hat damit zu tun, dass sie gerade Toleranz lernen. Und nachdem ich Toleranz gelernt hatte und gelernt hatte, dass ich alle akzeptieren will, fiel es mir ganz schwer. Also ein Prof hat mal gesagt, der Journalist muss intolerant sein. Und das fand ich echt, das fand ich ganz abgefahren und musste ich auch erstmal verstehen, was er damit meinen könnte. Und in so einem Kritikseminar, also wo es darum ging, macht mal Rezensionen zu einem Fernsehformat oder einem Buch oder und da mal zu sagen, okay, das ist eigentlich, das berührt mich jetzt hier gar nicht. Ich weiß noch, ich musste einen Tatort rezensieren und ich hatte bis dahin, oh Gott, das darf man gar nicht oft laut sagen, aber ich hatte bis dahin noch nie einen Tatort geguckt und das war irgendwie mit 25, also schon ein bisschen peinlich. Und dann habe ich eben eigentlich ganz schön drauf rumhacken wollen und das dann auch mich getraut mit so ein bisschen Zögern, aber ich glaube, das Journalistikstudium hat mir als Handwerkszeug mitzugeben, beigebracht. Ja, es war, ich habe das Handwerk gelernt und das, glaube ich, ich musste das. Ich wollte, ich merke auch, zum Beispiel, wenn es um, es gibt auch so ein paar Quereinsteiger und man hat halt viel mit auch Leuten zu tun, die mal für eine Zeit hospitieren und dann auch irgendwann wieder weg sind. Also manche bleiben auch, die Guten bleiben, aber manche, denen ist das alles viel zu kompliziert, wie ich muss auf mehrere Quellen warten, bevor ich mit einer Info rausgehe oder ich muss das absichern oder nochmal nachrecherchieren.
Aber das Bauchgefühl-Institut hat doch gesagt, das stimmt so.
Ja, und wenn jemand das überzeugend verkauft, das ist ja auch immer noch
alle
so eine Sache.
Alle sagen das. Ja, ja, um da nochmal kurz einzuhaken, wo du gerade sagtest, man muss auch, also man muss intolerant sein können. Für mich gibt es da eine ganz wichtige Unterscheidung. Für mich sind Begriffe wie Kritik oder Diskriminierung erstmal extrem technische Form der Beschreibung. Also eine Kritik ist im Sinn des Wortes, kommt ja vom griechischen Theater, eine Auseinandersetzung, eine Detailanalyse des Ganzen. Und bei Diskriminierung, das ist, klingt jetzt aus dem Kontext zu böse, aber wenn ich sage, natürlich bin ich für Diskriminierung, wenn ich ein Produkt machen würde, das sich an alle richtet, dann richtet es sich an niemanden. Ich diskriminiere hier in meinem Angebot, indem ich zum Beispiel nicht explizit mich an Kinder richte und andere Angebote, die sich explizit an Kinder richten, diskriminieren damit dann durchaus gegen Hörer mit einem tiefergehenden Anspruch. Es gibt immer mal wieder Formate, die schaffen es, sehr wenig zu diskriminieren. Die Sendung der Maus, finde ich, ist großartig. Ich bin seit frühester Jugend großer Fan und bin es immer noch, weil die Mischung gut hinbekommen. Aber grundsätzlich ist Diskriminierung, also das Ausgrenzen und damit das Eingrenzen, wer ist meine Zielgruppe, ja erstmal etwas sehr Technisches und macht im Zweifel das Produkt, das ich am Ende dabei erstelle, interessanter, weil wenn jemand Teil der Zielgruppe ist, ist für ihn deutlich informativer ist. Also wenn ich allgemeine Berichterstattung sehe über Dinge, mit denen ich mich vertieft auskenne im Vergleich zu, wie die Fachpresse darüber berichtet, dann habe ich oft das Gefühl, dass die allgemeine Berichterstattung schon fast unwahr ist in ihrer Verallgemeinerung. Und dementsprechend natürlich, es braucht rein technisch Diskriminierung, auch wenn das jetzt erstmal für uns als weltoffene, tolerante Menschen so absurd und so böse klingt, wenn sich da jemand hinstellt und sagt, seid intolerant, diskriminiert, kritisiert, das klingt da gleich so böse.
Ja, das kommt auch oft von denen, ne? Vorhin hatten wir schon mit dem Begriff Kultur und der Begriff Diskriminierung, die haben halt alle schon so ein ganzes Paket hinten dran hängen mit Vorurteilen oder ein Imageproblem. Also das, ne, der Begriff Kultur löst bei manchen Leuten Abwehrhaltung aus und über die, ich finde gerade interessant, was du über den Begriff Diskriminierung sagst, total. Und der hat natürlich auch so eine Grundnote schon, die einfach in so einem täglichen Diskurs, den wir führen, ne, diskriminierungsfreie Sprache und so, da will man, ist es erstmal der, wenn man in der Sozialwissenschaft, hat man ja soziale Erwünschtheit, man will erstmal so diskriminierungsfrei wie möglich sein, weil das alle von einem erwarten. Und so wie du es jetzt sagst, ne, das bewusste Entscheiden für eine Zielgruppe, könnte man als diskriminierend bezeichnen. Und ich finde das aber sehr gut und ja, reflektiert, wie du es sagst, wie du es beschreibst. Und ja.
Vielen Dank. Ich würde da auch nochmal in den Punkt mit dem eine Haltung und eine Meinung vertreten. Es gibt ja schnell den Vorwurf, das ist Haltungsjournalismus, wo ich dann immer denke, was ist denn kein Haltungsjournalismus? Also zeig mir mal den Journalismus ohne Haltung. Und dementsprechend ist das so eine der Floskeln, bei denen ich immer denke, naja, aber also es gibt Kritik, die ich sehr viel mehr verstehe und auch teile, wo du auch sagtest, hiermit eine authentische Persönlichkeit haben. Ich habe das Gefühl, manchmal schwappt das zu sehr rüber und man merkt, dass Leute sich sehr präsentieren. Es gibt ja den Begriff des Selfie-Journalismus, wo ich mir dann immer denke, ich muss nicht in jeder Reportage die Heldenreise mitmachen von einem Reporter, der am Anfang gar nichts wusste, aber dann habe ich mal angefangen zu recherchieren und bin am Ende bei diesem lauwarm oberflächlichen Ergebnis angekommen. Ich finde es schon gut, wenn die Leute, die über etwas reden, auch sich vorbereitet haben und Experten sind. Die müssen mich nicht erstmal mitnehmen, dass sie am Anfang genauso wie ich keine Ahnung von dem Thema hatten.
Genauso wie du. Ja, das ist gerade en vogue, ja. Diese Darstellung, diese Erzählweise in Doku-Formaten und so, ja.
Und ich, wie gesagt, ich bin großer Fan des Expertenjournalismus und dann darf gerne der Journalist auch währenddessen zeigen, dass er nicht von Anfang an Experte war, aber ja, wie gesagt, ich finde, oft ist dieser Bogen ein bisschen groß gemacht beim Selfie-Journalismus, aber grundsätzlich eine Haltung zu haben, ja, wer hat die denn nicht? Also ab dem Moment, wo ich mich öffentlich äußere, beziehungsweise, das ist ja auch hier mit, war es Watzlawick, mit alles ist Kommunikation. Also ich kann mich nicht äußern. Im Zweifel durch die Dinge, die ich weglasse, kommuniziere ich ja auch. Also ich kann gar nicht ab dem Moment, wo ich in der Öffentlichkeit stattfinde, nicht eine Haltung zu etwas haben. Und im Zweifel wird mir dann die Haltung durch das, was ich zwischen den Zeilen nicht sage, unterstellt. Also
ich finde auch zum Beispiel, ne, in so, mir fällt dann auf, wenn du das so sagst, es gibt halt so Ausflüchte, wo es Kolleginnen und Kollegen kaschieren, dass sie sich vielleicht entweder nicht trauen, die Meinung zu sagen oder vielleicht auch keine haben. Also wenn ich so, ich mache viele Buchkritiken und musste auch manchmal streng mit mir selbst sein, wenn ich mir dann so ein Skript für so ein 4 Minuten anschaue, da stelle ich ein Buch vor und dann übe ich Kritik. Und eigentlich ist es, wenn man zu viel Inhalt nacherzählt oder sagt, ne, darum geht's, das ist die Hauptfigur und so weiter, ist es eigentlich so eine Verlegenheitslösung. Also das muss ich ganz selbstkritisch sagen, dass ich dann manchmal mein Skript nochmal angucke und denke, okay, du hast da jetzt einfach viel zu viel Inhalt und viel zu wenig Kritik. Jetzt geh nochmal ran und sei nochmal, also im Prinzip kannst du schon, während du den Inhalt erzählst, auch schon deine Meinung einfließen lassen. Du bist ja jetzt derjenige, der urteilen soll über dieses Buch. Mhm. Und das heißt, das ist auch deine Aufgabe. Und klar sollst du einmal verorten, worum geht's, was ist das, was ist das für ein Setting. Aber das kannst du auch, also ich habe mich da auch selbst bei erwischt und ich erwische auch immer wieder Menschen, mit denen ich arbeite oder auch in anderen Sendern höre, dass sie dann so sich gar nicht, da ist zu viel Inhalt und zu wenig Meinung und das ist so eine Flucht. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man sich nicht traut. Also bei mir, ich habe irgendwann festgestellt, ich muss da mutiger sein, möchte da auch mutiger sein und seitdem sind die Sachen auch besser geworden und haben mehr Haltung. Also ja, oder man, das ist auch so eine typische Variante, dass man wenn man jetzt bei einer Veranstaltung war und eine Kritik zu einer Lesung oder einem Theaterstück, dass es da so eine Flucht gibt ins O-Töne vom Publikum, die sagen jetzt mal, wie sie es fanden, damit der Rezensent es selbst nicht machen muss. Das finde ich auch immer so eine unschöne Variante. Ich bin eigentlich total dafür, dass der Journalist eine Meinung hat. Darum geht es. Es ist das Verständnis von Journalismus, das fällt mir immer wieder auf. Ich habe meine Masterarbeit über, wie hieß sie, Lokalpresse und lokale Eliten in Ostdeutschland. Ich habe in meiner Stadt Parchim die Parchimer Zeitung, bei der ich auch früher mal als Jugendliche geschrieben habe, analysiert und habe mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, aus Verwaltung, aus, ich sag mal, Unternehmern, Gastronomen, die habe ich interviewt mit so großen Leitfaden-Interviews und war ein bisschen geschockt, dass danach, also ich hatte es schon vermutet, aber es hat sich eben auch bestätigt, dass die Haltung von wirklich schlauen Leuten, die lokalen Eliten in der Stadt, aus der ich komme, dass die Haltung haben, ich nutze den Lokaljournalismus für dies oder jenes. Ich habe doch hier eine Veranstaltung oder eine wichtige Nachricht und der Journalist muss jetzt berichten. Als wäre der Journalist ein Dienstleister. Hm. Und es ist doch immer noch wichtig, darum haben wir doch diesen ganzen Kram, darum wollen wir doch Journalismus, damit jemand die Inhalte, damit der jemand da Stellung bezieht, damit jemand das, der hat recherchiert, der weiß Bescheid, der, das heißt nicht, dass ich jeder Kritik recht geben muss, wenn ich die höre. Wenn ich im Radio eine Kritik über ein Buch höre, kann ich mich auch ärgern und sagen, ach, was für ein Quatsch, die Meinung vertrete ich überhaupt nicht. Ich habe das Buch auch gelesen, sie ist ganz anders. Das ist auch völlig okay. Aber ich will nicht einfach nur einen Klappentext vorgelesen bekommen.
Ja. Ja. Und um da direkt mal anzuschließen, ich habe ein paar Sendungen von dir gehört, du hast mir im Vorfeld einiges zur Verfügung gestellt und unter anderem, das ergab sich so zufällig, ich las das neue Buch von Katrin Wessling und ich fand es großartig und ich hatte, ohne zu wissen, dass du mit ihr schon mal gesprochen hattest, dich dann zugeschwallt mit, hier, lies dieses Buch, es ist so berührend und es ist so gut und dann meintest du, du hast mit ihr schon mal ein Interview gemacht, ich habe dieses Interview gehört, ich fand das Interview sehr unterhaltsam. Auf der anderen Seite, du hast mir das Interview privat zur Verfügung gestellt. Vieles von dem, was du machst, verschwindet nach einiger Zeit, weil es depubliziert wird. Hm. Ist das etwas, was man im Hinterkopf hat, wenn man etwas produziert, dass das ja jetzt, also mein Server läuft theoretisch so lange, wie ich den Strom dafür bezahle und so lange ist das Zeug im Internet. Ist das etwas, was dich umtreibt, was man im Hinterkopf hat, dass man ja in Anführungszeichen nicht für die Ewigkeit produziert?
Das hat eine Wehmut, das löst eine Wehmut in mir aus, die aber auch bittersüß ist. Mir ist das als philosophische Idee eigentlich immer bewusst. Das heißt nicht, dass ich denke, dieses typische, das versendet sich, ist doch egal, okay, hast du mal einen Fehler gemacht, ist nicht so schlimm. Ich nehme das ganz ernst, was ich tue, aber ich weiß auch, dass es verschwindet. Und dieses Verschwinden, also du hast es ja erlebt, ich speichere für mich die Sachen, die ich getan habe, zumindest die wichtigen. Und diese Flüchtigkeit ist, die hat auch sowas Achtsames. Ich will jetzt gar nicht so esoterisch klingen, weil ich das eigentlich überhaupt nicht bin, aber die hat auch sowas, so eine Wärme für mich, ich sag quasi jedem Menschen, der mich hört, du und ich, wir haben jetzt hier gerade diesen Moment und der ist jetzt. Und klar, ich wünschte mir manchmal, man könnte so, es ist halt zum Beispiel so, dass ich jetzt meine Sachen, ich kann jetzt nicht eine eigene Homepage machen und da die ganzen NDR-Sachen draufstellen. Der NDR hat halt, es gibt eine bestimmte, ich kann das dir privat schicken und wir können uns darüber unterhalten und ich kann aber nicht die ganzen Sachen online stellen. Und sozusagen, das machen natürlich einige Leute, die dann, und in kurzen Ausschnitten kann ich das auch, weil es sozusagen unter das Zitatrecht fallen würde. Aber es ist schon so, dass ich mich da nicht hinstellen kann und sagen kann, guck mal, was ich schon alles gemacht habe. Das hat auch was, da muss man auch so ein bisschen Eitelkeit loswerden und sich sagen, nein, es ist für den jetzigen Moment. Ich finde es ja ganz schön. Ich meine, die Podcasts, die sind dann so 2 Jahre oder so online. Das ist ja schon relativ viel. Und trotzdem ist es was anderes, als würde ich ein Buch schreiben, dass ich vielleicht in 60 Jahren noch jemandem in die Hand drücken kann, dass irgendwie die Patina der Jahre dran hat und wie so ein Dokument von mir, das für alle da bleibt. Mhm. Es bleibt nicht. Und das muss man aushalten können. Und irgendwann hat es auch so ein etwas Schönes, das ich lieben gelernt habe, ja.
Ja, ich finde, das hat fast wieder so etwas. Also eigentlich ist das ja top für die Kulturredaktion zu sagen, ja, wichtig ist hier die Vergänglichkeit, Ephemera, nichts ist von Dauer. Und ich verstehe aber komplett, was du meinst, als ich mein eigenes erstes Buch in der Stadtbücherei abgegeben habe. Da habe ich mir gedacht, selbst wenn die das in 1-2 Jahren bei Inventur ins Altpapier werfen, trotzdem dieses Gefühl zu haben, es ist jetzt erstmal da und es bleibt da vielleicht länger als ich und es bleibt da zumindest, also so dieses etwas Substanzielles in der Welt hinterlassen zu haben, das andere Leute finden können. Jetzt gar nicht mal die Frage, wie viel ist das Buch in seinem Stellenwert. Ich habe nicht die Philosophie neu erfunden. Das war ja auch gar nicht mein Anspruch, aber trotzdem so etwas, einen physischen Gegenstand den Leuten zur Verfügung gestellt zu haben, der erstmal bleibt, unabhängig von mir. Das war etwas sehr Erleichterndes und das ist auch etwas, wo ich oft denke, jetzt hier bei den Sachen, die Gespräche, die ich aufnehme und versende, die alle nur digital sind, die man hören kann, aber die vielleicht auch irgendwann verloren gehen. Was ist, wenn der Server crasht oder was auch immer? Also ich habe Backups, aber so in der Theorie, es könnte ja theoretisch weg sein. Es ist sehr flüchtig in der Form, wie es ist. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn man dann nicht nur weiß, es könnte verschwinden, weil man sich selbst daneben benommen hat und der Server ist kaputt gegangen, sondern es könnte auch verloren, also es wird standardmäßig aus der Öffentlichkeit wieder entfernt. Das wäre etwas, das mich sehr hemmen würde, weil ich das Gefühl hätte, dass meine Arbeit so flüchtig ist, nur so eine Idee und nichts, was wirklich Wurzeln schlagen kann.
Na, es ist ja nicht nur eine Idee, Ali. Es ist ja da. Es war da. Und das ist ja mit allem so, dass das anzuerkennen, vielleicht sogar auch so eine Luftigkeit in einem weckt, weil man sich sagen kann, na, es ist, wenn du sagst, es war nur eine Idee, also ja, vielleicht in 100 Jahren erinnert sich keiner mehr an mich oder dich, kann schon sein. Und trotzdem war es ja da, wir waren da, wir sind jetzt hier, wir sind nicht nur Idee, sondern, und all die Arbeit, die du geleistet hast, ist da und war da. Dieses, ne, dass es da war, das ist natürlich, das kann auch, klar, das ist das, Das kann auch ein bisschen traurig machen.
Ich gebe mir große Mühe, dass in 100 Jahren Jugendliche an dem Hackalive-Platz rumcornern und sich ärgern und fragen, wer war denn das? Kennt man den? Kenne ich nicht. Können wir den Platz nicht nach irgendwem Wichtigen benennen? Irgendein Fußballer oder so?
Also ich würde ja davon ausgehen, dass jemand wie du sich so auf eine Art digital verewigt hat, auch schon allein aus technischer Kompetenz. Na, ich vermute, du hast da irgendwelche Tools, die Technik-Laien wie ich nicht mal im Entferntesten haben, weil bei mir irgendwie die Bude abbrennt. Nein, stimmt, ich hab auch Dinge in der Cloud. Ich bin jetzt auch schon, aber ja.
Ja, ich habe an mehreren Stellen in meinem Wikipedia.
Und der NDR hat auch ein Archiv, das muss ich noch dazu sagen. Da ist aber nicht alles drin. Der NDR, auf völlig willkürliche Art werden da Dinge gespeichert, die wirklich nicht im Entferntesten, also nicht mal die längsten, die umfangreichsten oder die inhaltlich irgendwie wertvoll erscheinen, sondern es ist wirklich teilweise ein bisschen kryptisch und zerfasert, was da von mir da so als Erscheinungsbild im Archiv sich darstellt. Das ist ein bisschen ulkig, ja, entschuldige.
Ich habe in weißen Buchstaben auf weißen Websites in der Wikipedia an mehreren Orten geschrieben, dass ich Freund und Förderer der künstlichen Intelligenz bin, damit für den Fall, dass unsere Overlords irgendwann kommen, sie wissen, dass ich auf ihrer Seite spiele. Also.
Ja, clever. Ich muss mir da vielleicht noch ein paar Sachen bei dir abgucken.
Ich hatte hier den Philipp Seidel, seines Zeichens Kulturredakteur bei der Münchner Abendzeitung. Mhm. Ich hatte ihm die Frage gestellt, wie man selbst auswählt, worüber man berichtet. Und da meinte er, das ist einerseits der Bereich, über den er berichtet, der ist nicht so groß. Das heißt, um das Blatt zu füllen, berichtet er eigentlich über das meiste, was ihm in die Hände kommt. Und da ist das dann gar nicht so selektiv. Und man sucht sich dann die kreative Freiheit, indem man versucht, Bögen dazwischen zu finden. Wie ist das bei dir? Also es erscheinen viele 10.000 Bücher. Woran entscheidet sich, das Buch kommt in die nächste Kultursendung?
Also ich bin auch zum großen Teil Rezensentin, aber ich moderiere auch ein Gesprächsformat regelmäßig mit Gästen und ich plane auch das Tagesprogramm von NDR Kultur. Das heißt, es gibt unterschiedliche Rollen, die ich habe, wo ich unterschiedliche Auswahlprozesse, sage ich mal. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Tagesprogramm für NDR Kultur im Team mit einem anderen Kollegen oder Kollegin plane, dann planen wir die Magazinsendung von NDR Kultur. Das heißt, wir schauen, ne, was ist gerade relevant, was ist gesprächswertig, was ist auch, das muss auch regional und aktuell sein. Zum Beispiel, ich nehme jetzt mal diese Woche, ich habe jetzt die letzten Tage geplant, die kommende Woche. Und da sind wir dann auf so Popkulturthemen wie, es wird gerade diskutiert über die Netflix-Serie Adolescence, was ist da los, der britische Premier hat einen Deal mit Netflix gemacht, dass die an Schulen gezeigt werden soll. Dann gleichzeitig üben Feministinnen Kritik an dem Thema und sagen, die Serie ist eigentlich total meinungslenkend und manipulativ und dann sind das so Themen, die gerade, ich sag mal, im Diskurs sind, wo wir uns sagen, okay, ist das wichtig genug? Ist das passend fürs NDR-Kulturpublikum? Dann entscheiden wir ja oder wir entscheiden zunächst ja und verwerfen es dann wieder oder und das entscheiden wir dann in so einem Team und da sind eben so, ne, da ist die Frage, was ist gerade, da sind wir auch offen für so, man könnte jetzt denken, NDR-Kultur spielt ja nur klassische Musik und hören viele Menschen, die, ich sag mal, um die 60 sind. Aber wir sind da, wir haben schon unsere Inhalte geöffnet auch für Popkulturthemen, für Themen, die im weitesten Sinne die Gesellschaft beschäftigen. Und das kann mal sehr groß sein, das kann aber auch mal sehr klein sein, weil wir eben auch regional sein wollen, kann das auch sowas sein wie eine Initiative, die Bildungschancen für Menschen mit Migrationshintergrund schafft oder so. Und das ist, sage ich mal, die Auswahl, die ich, es gibt da diese Welt NDR, die NDR Ideen, was unsere Inhalte sein sollen und die habe ich quasi verinnerlicht für diese Rolle. Und dann gibt's aber auch noch das, was ich bin ja Freiberuflerin, also Freiberuflerin mit Rahmenvertrag, das heißt, ich bin schon angedockt an meine Heimatredaktion, den NDR Kultur. Das heißt, da habe ich auch so ein, bin ich im Prinzip fest im Sattel, aber ich bin als Freie eben auch jemand, die ich schaue, welche Bücher interessieren mich. Ich schaue, dass früher habe ich gedacht, ich muss alles machen. Heute weiß ich, es ist gut zu wissen, dass ich auch die Sachen mache, die mich wirklich interessieren. Und auch nicht, es müssen nicht sein, dass ich denke, oh ja, das ist bestimmt ein geiles Buch, da habe ich voll Bock drauf, weil das mir bestimmt gefällt, sondern auch, dass ich denke, okay, was steckt da wohl hinter? Irritiert mich, will ich lesen. Wie? Das heißt, es gibt da einmal die persönliche Auswahl, die ist so aus so einer, gespeist aus so einer, da ist eine Geschichte, die ich vermute, da ist jemand, der vielleicht, also so ein Neugiermoment. Ich würde sagen, da ist so ein Neugiermoment, da ist etwas, das ich wissen will über diesen Menschen oder über dieses Buch oder über dieses Projekt. Ganz oft überschneiden sich die NDR-Auswahlkriterien und meine Auswahlkriterien, also inzwischen.
Wie ist das mit Unabhängigkeit? Ich nehme mal an, wenn man über Bücher redet und im Kulturbetrieb viele Jahre unterwegs ist, so wie du es bist, dann kennt man ja auch immer mehr Leute, die Bücher schreiben. Wie stellst du sicher einerseits über jetzt zum Beispiel Katrin Westling, hat ein sehr gutes neues Buch geschrieben, aber man möchte ja nicht im Verdacht stehen zu sagen, also ich weiß nicht, wie ihr zueinander steht, aber man möchte ja nicht im Verdacht stehen zu sagen, der NDR, das Milliardendickschiff, und dann reden die nur über die Bücher ihrer Freunde. Also wie sehr ist das die eigene Involviertheit, wenn man an der kulturschaffenden Szene dranhängt, dass man Distanz zum Thema haben muss, um drüber zu berichten?
Also zum Beispiel hat jetzt gerade mein Kollege und Freund Alexander Soloch ein Buch geschrieben, eine Biografie über Harry Rowohlt, der jetzt in den letzten Tagen 80 geworden wäre. Und ich würde niemals, niemals sein Buch rezensieren. Also weder, also ich würde es, Ich wüsste, dass es gar nicht, es muss nicht mal sein, dass ich nicht kritisch wäre, sondern ich möchte gar nicht diese Befangenheit, dass ich da in so einem Konflikt stehe, weil ich dieses befreite Denken auch wichtig finde für unsere Arbeit. Bei Katrin Westling ist es jetzt so, das ist eine Autorin, die ich schätze und mit der ich schon Sendungen gemacht habe und von der ich schon Bücher besprochen habe, wo es aber keine Befangenheit gäbe, weil ich würde auch ehrlich sagen können, wenn mir etwas nicht gefiele an ihren Büchern oder ihrem Buch, da ist es ja auch so, dass man, ich sag mal, in unserer Redaktion gelte ich als Sibylle Berg-Expertin. Und es ist schon so, dass ich Sibylle Berg sehr gut, ihre Bücher sehr gut kenne und das auch ein Wert ist, dass ich ein Faible für ihr Schreiben habe. Wobei man sagen muss, dass sich das in den letzten Jahren ein bisschen, also ich bin, meine Sibylle Berg Euphorie hat sich ein bisschen, ist ein bisschen gedämpfter.
Ich würde jetzt sagen, ich finde ihre Werke in der Regel deutlich besser als ihre öffentlichen Auftritte als Person, aber das, ja, Stoff für eine andere Sendung.
Ja, aber genau, ich finde du hattest vorhin das Wort Expertin oder Expertentum, wenn man sich gut auskennt mit einer Autorin, einem Autor und vielleicht auch schon mehrere Bücher gelesen und besprochen hat, ist das ja gut für die Berichterstattung und ist das ja gut für das, ich sag mal, das große Ganze und das Einbetten dieses Werkes. Aber klar, wenn da Freundschaften im Spiel sind, würde ich das nie machen. Und finde ich es auch unelegant. Und das, also nicht nur unelegant, sondern ich finde es auch unsauber. Und da bin ich sehr, ja, sehr strikt. Aber, ne, also, das heißt aber noch nicht, dass ich nicht mag, wenig. Also es gibt so manche Menschen, die ich getroffen habe, wo ich sagen würde, da ist eine Sympathie. Und das aber auf einer Ebene, die vor allem Interesse bedeutet. Also die so ein Erkenntnisinteresse, was ist das für ein Mensch, was ist das für ein Werk. Dinscher Gücheta zum Beispiel vom Eli Verlag ist jemand, den ich schon oft getroffen habe und mit dem ich so ein lockeren Umgang habe und den ich sehr schätze und der bei einer Anfrage von mir auch eher ja sagen würde. Oder Jan Wagner zum Beispiel ist auch ein Lyriker, der Büchner-Preisträger und Lyriker, den ich sehr schätze. Und die wissen, dass es bei mir einfach einen vertrauensvollen Umgang gibt, aber niemals, ich glaube, denen ist allen klar, dass ich ehrlich sagen würde, wenn deren Buch für mich nicht funktioniert. Oder das finde ich auch ganz wichtig.
Ja. Ich hatte hier ja schon mehrere Journalisten und ein Thema, das immer wieder aufkam, war die Frage, es ist sehr einfach, sich bei einem Verriss hinreißen zu lassen und dann wirklich alles schlecht zu finden.
Ja, und ist auch viel geiler, macht auch viel mehr Spaß.
Ja, und die Leute, die hier waren, sowohl Videospieljournalisten als auch Kulturjournalisten, die erzählten ja, also im Moment ist das actiongeladen und macht auch Spaß, jetzt wirklich alles schlecht zu finden und zu sagen, ja, schlechte Plotentwicklung, das sieht man ja hier und alles, was dann trotzdem gut war, da sagt man, ja, aber im Gesamtwerk ist das, was hier gut war, ja eigentlich nichtig. Und trotzdem kam dann auch so eine gewisse Reue vielleicht auf, weil man das Gefühl hatte, es ist an sich schöner, etwas Positives zu berichten als einen Verriss.
Findest du? Finde ich gar nicht. Ich finde eigentlich ist Gemotze und Gemoser, das ist auch, kommt auch viel besser an beim Publikum. Es ist eigentlich so, dass man sich, also bei mir zumindest, dass ich dann, ja, also ich, es macht Spaß. Ein Verriss macht total Spaß. Du fragst gerade nach Reue.
Genau, das wäre. Nein. Ich lasse dich gerne weiter. Nein. Genau, also meine Frage wäre: Gibt es bei dir etwas, so, wo du sagst, mit dem Thema bist du zu hart ins Gericht gegangen oder hast da für dich selbst gelernt? Weil, also aus Erfolgen lernen ist ja das eine und aus den Fehlern von anderen lernen ist das andere. Aber so, wenn man auf die eigenen Artikel guckt, gibt es bei dir etwas, wo du sagst, würdest du heute dich dem Thema nochmal widmen? Wärst du offener oder würdest es positiver berichten, denn ich habe gelernt, es gibt für mich im Prinzip nichts Langweiliges, es gibt nur Themen, über die langweilig berichtet wird. Und die Frage ist dann, wie schaffe ich es, über ein total nischiges Thema, das im ersten Blick nicht die Leute fängt, so zu berichten, dass es spannend ist? Und da die Frage, wenn du heute einen Bericht nochmal machen könntest, welchen würdest du nochmal machen?
Ja, lass mich mal kurz überlegen.
Meine größte Schwäche ist ja meine unendliche Bescheidenheit.
Was würde ich nochmal machen? Also ich erinnere, okay, es gibt, in meinem Kopf schwirren jetzt so mehrere, ich sag mal so drei Dinge rum.
Wenn ich jetzt
nochmal
könnte, ich würde Mathe studieren.
Nein, zum Beispiel neulich gab es eine Situation, ich habe das neue Buch von Helene Hegemann gelesen, Striker, und habe gemerkt, dass, also ich habe so erst ganz schön gemuffelt, als ich es gelesen habe und gedacht, oh, was soll das denn? Will die irgendwie schlau sein oder will sie jetzt schlau tun? Ich möchte sie gerne mal schütteln und möchte gerne mal mit ihr sprechen und sie fragen, was das soll. So, das ist, es geht eben um, im Prinzip ist es so ein dystopischer Berlin-Roman mit einer weiblichen Hauptfigur, die ihr vermeintliches Schwachsein kompensiert, indem sie Kampfsport macht, bis aufs Blut und bis auf Knochenbrüche. So, eigentlich eine ganz schöne Geschichte, die grundsätzlich schon mal mein Interesse weckt. Aber während ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, also irgendwie passiert da bei mir nichts. So, und dann habe ich die Rezension fertig geschrieben, habe die hingelegt und dann habe ich aber gedacht, heute bin ich auch wirklich nicht so gut drauf. Ich bin so ein bisschen mies wuffelig irgendwie drauf und habe das nochmal so zwei Tage hingelegt und dann nochmal reingelesen und festgestellt, dass ich das vielleicht mit mir gerade auch irgendwas nicht so ganz, dass ich vielleicht auch einfach gerade so ein bisschen feindselig drauf bin. Und da habe ich tatsächlich nochmal ein bisschen was umgeschrieben und auch ein paar Sachen gefunden im Buch, die ich doch ganz schön finde und eine ausgewogenere Rezension abgeliefert. Und ich glaube, es hätte sein können, dass es früher, vor 10 Jahren, dass ich die Rezension so abgegeben hätte. Ich kann dir jetzt aber kein Beispiel nennen, wo es so war. Aber dieses sich nochmal zurücknehmen und nochmal gucken, okay, hat es jetzt vielleicht auch was mit mir. Es macht einfach sehr viel mehr Spaß zu motzen. Das ist einfach geil, wenn du da so richtig, da gibt's auch viel schönere Begriffe, viel schönere Adjektive, viel schönere, fast schon ein Buch zu beschimpfen. Es macht richtig Spaß. Aber ich habe festgestellt, ich muss da auch nochmal manchmal einen Schritt zurückgehen und meine Eitelkeit, weil das ist natürlich viel glanzvoller. Da sagen alle, oh, guck mal, die ist aber kritisch, cool, die traut sich was. Es ist, natürlich ist das super, super geil, so eine Rückmeldung zu bekommen. Aber sich dann nochmal zurückzunehmen und zu sagen, okay, was ist jetzt hiervon zu viel meine aktuelle Stimmung? Oder vielleicht habe ich auch gerade ein Problem mit dem Thema oder vielleicht, was auch immer, irgendwas ist da gerade mit mir los. Und das nochmal, mich da selbst nicht zu wichtig zu nehmen und mir nochmal zu sagen, okay, die Leute da draußen, was kann ich denen empfehlen? Wie kann ich deren Perspektive, den allgemeinen Blick auf dieses Buch, was kann man da vielleicht auch Gutes finden und so? Und das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren gelernt. Es gibt aber auch, was sage ich da? Okay, ich sage es einfach. Ich habe von Eva Reisig das Buch Seltene Erde, das haben wir in Land in Sicht, in diesem Literaturpodcast mit Lisa Kreisler, haben wir das besprochen. Und da war es so, das ist so, wir lesen ein Paket an Büchern zu einem Thema und treffen uns dann und sagen uns dann vom Mikro zum ersten Mal, eben Stichwort Authentizität, sagen uns vom Mikro zum ersten Mal, was wir davon halten. Das heißt, es kann auch mal sein, dass wir beide ein Buch richtig doof finden. Und es war in diesem Fall so, dass wir ganz schön rumgehackt haben auf diesem Buch. Und da habe ich aber während wir das aufgezeichnet haben, schon gemerkt, oh Mann, das ist ihr Debütroman. Ich finde immer so ein Debüt verreißen, das kann man machen, aber ich würde dann eigentlich lieber sagen, ich möchte die Rezension doch nicht machen. Weil ich dann sage ich lieber gar nichts dazu, als jemanden, der gerade am Anfang ist, einen Weg zu kreieren und ein Leben für sich zu kreieren, als Autorin, Autor. Ja, und das war ganz schön kritisch. Und da habe ich auch währenddessen gemerkt, oh je, das ist ganz schön kritisch. Also auch ganz schön, vielleicht auch gemein und auf eine fast unsachliche Art. Und da habe ich auch währenddessen dann noch, sage ich dann, weil es war ja ein Podcast, das heißt, ich habe dann auch gesagt, ich merke jetzt, das ist mir einfach zu böse, was wir hier machen. Und ich möchte gerne nochmal herausstellen, weil da zum Beispiel was an dem Buch gut war, dass es mich so viel nachdenken lassen hat über diese CD, diese Voyager Golden Records.
Golden Records, die Schallplatte.
Genau, die ins All geschickt wurde und so als Botschaft an andere Existenzen, die von uns wissen sollten. Und das hat das Buch in mir angestoßen, weil nämlich diese Golden Record da selbst zu Wort kommt und erzählt. Bisschen abgespaced, aber ich mochte das. Das ist der Aspekt, den ich daran mochte. Und das habe ich dann sehr herausgestellt am Ende der Kritik. Also haben wir eben 20 Minuten über das Buch diskutiert und nach 15 Minuten habe ich gedacht, ich muss doch mal, also auch um dem gerecht zu werden, muss ich noch mal einen Schritt zurückgehen, ja.
Ich habe hier in dem Podcast eine Sendung gemacht, wo ich mit einer guten Freundin, die auch sehr Philosophie interessiert ist, mich über das Buch Pick Me Girls von Sophie Passmann geäußert habe. Und ich vertrete die Auffassung, Sophie Passmann kann sehr gut schreiben, aber hat unfassbar wenig Inhaltstiefe. Und das ist so etwas, ich habe einerseits Spaß daran, mich daran aufzuregen, wo ich mir dann denke, du bist so nah davor, etwas wirklich Kluges zu sagen und dann kommt es nicht. Also wie gesagt, dieser Spagat hinzustellen, ich habe dieses Buch ja jetzt zweimal gelesen. Einmal, als ich es das erste Mal entdeckt habe und dann nochmal in Vorbereitung auf die Sendung. Und da ist ja nicht alles Quatsch, sonst hätte ich das Buch nicht so lange gelesen. Also das, was ich ihr nicht nehmen möchte und auch verteidigen würde, sie kann wirklich interessant schreiben, sodass man dabei bleibt. Es ist nur oft das, worüber sie schreibt, nicht so thementief und es hat so eine Scheintiefe, über die ich mich aufrege. Und ich würde ihr das auch gerne persönlich sagen, weil ich glaube, dass sie sich dessen durchaus auch bewusst ist und sie das vermutlich cool aufnehmen würde. Aber es war mir trotzdem wichtig zu sagen, wenn ich jetzt hier auf die Themen schaue, die sie thematisiert, dann es fehlt mir da fundamental zu viel. Dann fehlt mir da ein weiterer Bogen, eine Schlussfolgerung oder, also ich habe mich über einen Satz von Passmann sehr geärgert, wo sie in den Raum die These stellt, dass alle Frauen immer denken, I can fix him, also ich kann meinen Partner retten und reparieren, aber es hätte bestimmt noch nie ein Mann gedacht, I can fix her. Und das stellt sie einfach mal so als Bauchgefühl-These in den Raum. Und ich mir denke, das ist, also das ist mir halt zu gewagt. Das musst du, also wenn du so weit rausschwimmst, musst du das mit irgendwas belegen können. Und über so etwas würde ich echt gerne mal mit ihr streiten. Auf der anderen Seite möchte ich mir ja nicht die Tür komplett verschließen, irgendwann mal mit ihr darüber reden zu können. Also ich möchte in meiner Kritik vor allem fair bleiben. Und ich glaube,
ja,
das
jetzt ist zu spät, Ali. Nachdem du das jetzt hier gesagt hast, wird Sophie Passmann nie mehr mit dir reden. Es ist...
Ja, ich habe ihrem Verlag auch damals den Podcast geschickt und da hieß es, sie ist geradezu beschäftigt. Also es ist kein Nein, vielleicht reden wir irgendwann mal miteinander. Und ja, trotzdem finde ich in Dingen, die mich aufregen, oft noch etwas Gutes oder etwas Hervorhebendes. Denn also ich glaube, mir fällt nichts an Literatur ein, was ich grundweg schlecht fand und wovon ich allen abraten würde. Denn im Zweifel ist es immer noch ein gutes Beispiel für etwas, das in mir etwas, also im Zweifel evoziert es ja, dass ich mich darüber aufrege und dann ist das auch wieder für sich genommen interessant. Ein Roman, der mir da einfällt, ist, beziehungsweise so ein pseudo-autobiografisches Buch, heißt Pleasure von Giovanna Reisinger. Und ich habe dieses Buch völlig fassungslos gelesen, aber ich habe dieses Buch innerhalb von einem Tag in einem Rutsch durchgelesen, weil ich so fassungslos davor saß. Also irgendwas macht es ja mit einem, dass man das Gefühl hat, ich muss das jetzt weiterlesen.
Was macht diese Fassungslosigkeit? Woher kommt die? Was ist das? Was meinst du damit? Ja.
Sie definiert eine neue Form von hedonistischem Feminismus, in dem sie sagt, gesellschaftliche Gleichberechtigung werden wir eh nicht erzielen. Also versuche ich als Frau, so viel es geht, aus dieser Gesellschaft für mich rauszuholen. Sei es durch das bewusste Anflirten in Kontext, der dann unseriös ist, aber sie kann sich das rausnehmen. Sie kann dann ja immer sagen, nee, wir haben doch einfach nur nochmal miteinander geredet. Dass ich dabei mein Ausschnitt ein bisschen nach unten gezogen und so geblinzelt habe, das haben sie sich da rein interpretiert. Also sie müssen wirklich sachlicher mit einer Frau umgehen. Und also so, sie stellt diese These auf, dass wir unser Leben so genussvoll wie möglich verleben sollen. Und das bedeutet in ihrem Fall, wenn sie es schafft, dass Leute für sie arbeiten, Dinge für sie ausgeben, dann nimmt sie das erstmal an, ohne sich dafür schlecht zu fühlen. Und ihr Leben ist besser, seit sie sich dafür nicht mehr schlecht fühlt. Und ich finde das so eine antisoziale, arrogante Haltung, dass mich das wirklich gestört hat. Und ich habe trotzdem dieses Buch in einem Rutsch durchgelesen und ich muss ihr lassen. Sie kann packend schreiben. Sie schreibt so, dass ich sie gerne mal schütteln würde, wenn man sich sieht. Aber ja. Ich kann das nicht leugnen. Also sie kann gut Sätze aufs Papier bringen. Ja, das ist so eine der Sachen. Auch eine Erfahrung, die ich privat gemacht habe, dass ich, wenn ich neue Leute kennenlerne, vor allem im Dating-Kontext, dann ist es mittlerweile eher die Regel als die Ausnahme, dass sie heute aus Versehen ihr Portemonnaie vergessen hat und natürlich hat sie gerade die Karte nicht auf dem Handy, also muss ich sie einladen.
Ach komm.
Und ja doch, das ist mittlerweile, würde ich sagen, 80% der Kennenlernsituationen sind genauso, dass sie also gerade aus Versehen heute nicht das Portemonnaie und da ist ja auch unangenehm, wie sollte sie das ansprechen? Und Giovanna Reisinger würde halt sagen, das ist der Girl-Boss-Move, genauso machst du das. Wenn jemand dich einlädt, lass dich einladen. Und das ist halt so etwas, wo ich mir denke, das hilft ja niemandem. Also das ist so ein Ego-Trip, den sie da hervorhebt. Das hat mich wirklich aktiv gestört.
Ich sag mal, ne, was du gerade beschreibst, dass da dann auch so eine Lust ist zu verstehen. Also es ist so sehr, es dich aufregt, willst du aber auch wissen, wie kommt das eigentlich, dass jemand so denkt? Das geht mir auch ganz oft so. Also ich glaube, meine erste Sendung bei NDR Kultur, die so ein Langformat NDR Kultur à la carte war, war mit diesem, der als Antifeminist gilt, Tobias Haberl. Und da haben mehrere Leute am Anfang gesagt, oh Gott, mit dem willst du eine Sendung machen und so. Und es war aber so, dass ich ganz klar wusste, ich habe so viele Fragen. Ich habe so viele Fragen an diesen Menschen, so dass das für mich die absolute Klarheit war, dass ich diese Sendung machen will. Weil neulich haben wir so einen Schwerpunkt gesetzt bei NDR Kultur über Tradwives. Und hatten dann so natürlich, was sofort auf der Hand liegt, ist ganz viele kritische Stimmen. Es hat auch ein Wissenschaftler ein Buch veröffentlicht zu, ich sag mal, wie so traditionelle Rollenbilder, die im Netz gehypt werden, auch so rechtsextreme Tendenzen fördern und so. Und also wir hatten sehr schnell kritische Stimmen zusammen und ich habe dann gesagt, lass uns doch aber auch noch, also mich würde auch interessieren, dass wir eine Tradwife selbst zu Wort kommen lassen, die sagt, warum sie das macht, also was ihre Ideen sind, was, also ich sag nichts gegen jemand, der zu Hause sein möchte, der als, ne, jemand, wenn jemand sich dafür entscheidet, Hausfrau sein zu wollen, das ist ja die Übersetzung, wenn jemand sich entscheidet, Hausfrau sein zu wollen, ist das eine. Und ich sag mal, jedem das, was seiner Familie und ihm gut tut, aber ne, dieses es in die Welt hinaus posaunen und zu sagen, das sind die richtigen Regeln und Werte und die Frau, sie, also ich hatte dann nämlich jemanden, also dann haben wir beschlossen, okay, mit so ein bisschen Bauchgrummeln in der Redaktion hieß es dann, okay, doch, lass es uns machen, lass uns auch jemanden ins Boot holen, weil ich finde ganz wichtig diese Mehrstimmigkeit, dass wir, wenn wir Kritik äußern, dass wir auch jemanden dabei haben, der die erzählt, ich mache das aus dem und dem Grund oder für mich ist das richtig, weil. Und dann hatte ich jemanden gefunden, eine Frau, die tatsächlich auch so ein bisschen Berührungsängste mit den Medien hatte, die wir deswegen auch nicht mit vollem Namen und auch nicht ihren Wohnort und so genannt haben und auch nicht ihre Telefonnummer herausgegeben hat. Das ist recht unüblich eigentlich, dass wir uns anrufen lassen für ein Interview. Und da war es dann eben so. Und ich fand wichtig, dass sie auch erzählt, was sie auch so kritisch ich das sehe, finde ich dann schon wichtig, dass man das ganze Bild zeigt und den Leuten, die uns hören, die Chance gibt, sich da selbst ein Bild zu machen. Und es wäre falsch gewesen, die nicht auf den Sender zu nehmen oder
ja. Bei den Tradwives muss ich ja sagen, ich liebe mittlerweile die Memes, die es darum gibt, wenn sie so etwas sagen wie, mein Mann hat gesagt, er möchte einen Kuchen essen, also habe ich angefangen Zuckerrohr anzubauen und Getreide zu säen. Also ja, Roger Willemsen hat den Begriff der Konträrfaszination geprägt und ich merke, dass Konträrfaszination etwas ist, was ich sehr oft bei Kulturgütern habe und was dann aber auch wieder bei mir hervorbringt, dass ich es trotzdem irgendwie schaffen möchte zu erklären, warum kann ich nicht weggucken. Warum packt mich das Thema? Also um nochmal abschließend zu den Romanen von Reisinger und Passmann zu sagen, ich hätte ja auch einfach die Bücher nach der zweiten Seite zuklappen können und mir denken, nee, das wird jetzt nichts mehr. Aber es gibt ja etwas, warum ich sie trotzdem gelesen habe. Und das rauszuarbeiten, finde ich, hat dann auch wieder einen Stellenwert an sich.
Jo. Ja, was Kontrastfaszination?
Konträrfaszination.
Konträrfaszination, ja, das beschreibt das ganz gut. Also es verstehen wollen, es in den Kopf schauen wollen, das ist der ganze Antrieb, finde ich auch. Also, und das mag etwas sein, das einem total nahe ist und wo man denkt, oh ja, also ne, du sprachst Katrin Westling ja mehrmals an, so dass man denkt, die erzählt irgendwie aus meiner Welt, das sind meine Themen, meine Fragen. Und dann aber auch jemand, der so ganz anders denkt.
Ja, das ist ja das Schöne, dass Literatur das kann. Also es gibt Literatur, die mich so sehr, also ich habe mich beim ersten Mal, als ich den Steppenwolf gelesen habe, richtig ertappt gefühlt. Und auf eine unangenehme Art und Weise habe ich mir gedacht, jetzt sei doch mal nicht so. Warum bist du denn jetzt so? Mach doch nicht diesen.
Weinst du auch beim Lesen?
Nein, ich schreie.
Ja, nee, also bei mir ist tatsächlich, die Reaktionen sind oft, also ich kriege Übelkeit beim Lesen, wenn ich etwas so abstoßend finde, aber weinen kann ich auch gut. Also das ist gar nichts, was ich jetzt gerne zugebe, aber wenn ich ehrlich bin und wir haben über Aufrichtigkeit gesprochen, da passiert schon emotional ganz schön was. Und dieser Ekel auch, ich weiß nicht, Rothunger haben wir mal gelesen über den Kannibalismusbuch. Es hat wirklich eine körperliche Reaktion bei mir hervorgerufen. Also.
Ja, das verstehe ich. Es gibt auch, also ich habe das bei Literatur fast weniger. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin dann so distanziert zu mir selbst. Also, dass ich mir denke, ja, aber wie viel davon wird denn jetzt echt sein?
Du siehst dich von oben, wie du das Buch gerade liest, so quasi von außen.
Ja, eher so, ich gucke 3-4 Zentimeter von hinter meinen Augen durch meine Augen raus, wie ich gerade auf den Text gucke.
Ja, aber das ist ja schon recht nah. Also 3 Zentimeter.
Ja, aber, also manchmal habe ich das Gefühl, ich beobachte mich gerade dabei, wie ich etwas lese. Und also nochmal etwas anderes als das aktive Lesen. Ich habe noch ein Stichwort hier in meinen Notizen stehen, weil ich auf jeden Fall mit dir reden möchte. Und danach muss ich leider zeitlich los. Und zwar in der Seite, die dich beschreibt beim NDR über die Dinge, die du so machst, da steht das Wort Atombunker. Und ich bin total fasziniert von Kernwaffen und von, also ich habe Politikwissenschaft studiert, ich mache Dinge mit Computern. Atomwaffen sind einfach mal das hochtechnischste geopolitische Machtmittel, das es gibt. Also es gibt nichts Vergleichbares. Und entsprechend haben sie auf mich so eine gewisse Faszination, weil sie einerseits so komplett kalt technisch sind und auf der anderen Seite so real das Leben bestimmen oder beenden könnten. Und jetzt steht in der Seite über die Dinge, die dich beschreiben, bist auf ein Baumhaus geklettert, in einen Atombunker runter. Was hat es mit dem auf sich? Ich habe die Sendung nicht gehört, um ehrlich zu sein.
Die Sendung war tatsächlich auch eine Literatursendung, Land in Sicht, aus Bücher aus der Unterwelt. Und wir haben Bücher rezensiert, die unter der Erde spielen. Sowohl, ich sag mal, Nature Writing von Robert McFarlane, über Olga Tokarczuk, so ein Mythos von so einer Frau, die unter der Erde lebt. Und ach so, und Der Mann im Untergrund, also ein rassistisches Buch, das Rassismus verhandelt. Und wir haben eben immer überlegt, wie können wir an thematisch passenden Orten diese Bücher besprechen. Und so konstruiert diese Idee auch erscheinen mag, zu sagen, wir gehen an thematisch passende Orte, um über Bücher zu sprechen. Es macht was mit einem und ich bin mir ganz sicher, es macht auch was mit der Sendung, weil wir sind unter dem Hamburger Hauptbahnhof, gibt es einen alten Atombunker und der wird auch von so einem Verein regelmäßig gezeigt den Leuten. Also es gibt so Führungen und da sind wir zum Bücherbesprechen unter die Erde gegangen und währenddessen hat der Mann, der diesen Verein hat, uns erklärt, wofür dieser Atombunker gedacht war. Der war nämlich dafür gedacht, da sollten, weiß nicht, 2000 Leute theoretisch unterkommen für den Fall eines Atomkriegs. Und das ist auch heute alles noch recht gut erhalten. Es war zur Zeit des Kalten Krieges und also man hat ihn irgendwie umgebaut und so und da gibt's so eine Schleuse. Also für den Fall, dass über der Erde ein zeitweise nicht mehr bewohnbarer Ort herrscht, können da 2000 Menschen Unterschlupf finden. Und das ist ein sehr schrecklicher Ort, ein sehr kalter, komisch riechender Ort, an dem es einem echt die Du sagst, du bist fasziniert davon. Das kann ich auch, diese Konträrfaszination. Man kann da kaum sprechen. Wir konnten auch kaum da über Bücher sprechen. Und
das ist ja für einen Podcast super.
Ja, also es war teilweise so, also Lisa Kreisler, meine Kumpanin, mit der ich da über die Bücher sprechen wollte, die konnte zeitweise gar nicht mehr. Die hat mir auch so Signale gegeben, so die Hand so an den Hals, so ich kann nicht mehr hier, ich übernimm du jetzt mal. Und weil der hat uns eben gezeigt, also hier sind so die ganzen Betten und das waren dann so riesige Doppelstock, dreifach Doppelstockbetten, ich weiß nicht, wie man das nennen würde, wenn es mehr, du weißt, was ich meine. Und dann gab es da so die Badezimmerräume, das waren so Duschkabinen ohne Türen, damit sich dann niemand einschließen kann. Und es gab auch keine Vorhänge an den Duschen, damit sich dann niemand mit erwürgen kann, weil die Suizidgefahr da bestehen würde, wenn man da eben lange unter der Erde mit 2000 Leuten sein muss. Und da gibt's auch so eine Belüftungsanlage, die er dann noch angemacht hat, die so ein ganz unfassbar lautes Geräusch erzeugt. Und man denkt, um Gottes Willen. Und das war dann die Idee, dass hier Menschen so leben. Aber gut, ist das dann das ist dann ja besser als das, was oben auf die Leute wartet. Und man weiß, also da ist auch nichts, um zu sehen, was oben los ist. Das heißt, man weiß eigentlich unten gar nicht, wie schlimm oder doch gut es oben ist, sondern man ist dann halt auf Verdacht da unten. Und da haben wir über diese Bücher gesprochen, in denen es auch um, ich sag mal, die Unterwelt als Schutzraum oder auch als, ich sag mal, so ein Unterbewusstseinsraum. Also in dem Mythos zum Beispiel ist es im Prinzip wie so eine, die düsteren Seiten eines Menschen, ja, das ist die Unterwelt, sagt man, hat tausend Symbole, Metaphern aufgeladen, noch und nöcher. Und wir sind dann da in diesem dunklen, kalten, feuchten, trostlosen Ort, der so der letzte Hoffnungsschimmer für die Menschen sein soll. Und also das hat schon was mit unseren Rezensionen gemacht. Das war abgefahren. Ja. Und es war sehr eindrücklich. Also,
ja, mein erster Gedanke wäre, in so einem Bunker spricht sich so ein Zitat wie das von den Bremer Stadtmusikanten. Was Besseres als den Tod finden wir überall. Ja, auf einmal nochmal sehr anders, wenn das Bessere als der Tod ist, in diesem Bunker zu hocken. Und ja, auf jeden Fall interessant, dass ihr so ortsbezogene Recherchen macht, um dann auch mehr, noch authentischer über die Themen reden zu können. Ich habe leider nicht mehr so viel Zeit auf dem Tacho. Es hat mich total gefreut, mit dir mal über den Kulturjournalismus im NDR reden zu können.
Oh Ali, ich habe doch so viele Fragen an dich. Ich bin doch eigentlich die, die Fragen stellt.
Dann würde ich sagen, machen wir irgendwann mal eine zweite Runde.
Ja.
Jetzt, wo die Hörerschaft dich kennt. Jo, dann
deine Community, cool, ja.
Danke für deine Zeit, hat mich sehr gefreut. Wir sind ja weiterhin in Kontakt. Und nochmal danke an alle, die hier zuhören und das Ganze finanziell unterstützen und mir möglich machen, mir dafür so viel Zeit zu nehmen. Wenn ihr diesen Podcast auch unterstützen wollt, dann geht das über den ersten Link in der Beschreibung. Danke dafür. Danke, Juliane, für deine Zeit und bis bald.
Danke, Ali. Danke für deine Zeit und deine Fragen.